Werbung.
The new Wegovy pill is now available through Weight Watchers. Powerful GLP-1 results in a simple pill at the lowest price available. And with Weight Watchers, you can get doctor support and personalized nutrition programs. See if you qualify at weightwatchers.com. Ad not reviewed or approved by Novo Nordisk.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 23. Oktober 2025. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Heute wollen wir in einem Deep Dive in ein Thema etwas tiefer hineingehen, was in der letzten Woche für ziemlich viel Streit zwischen der Union und der SPD gesorgt hat und auch sonst in Deutschland ziemlich aufgeregt hat. Die Frage nämlich, wie wir die Bundeswehr wieder verteidigungsbereit bekommen und ob dafür wirklich die Wehrpflicht wieder reaktiviert werden müsste. Mir zugeschaltet ist wie immer an dieser Stelle Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center, und mein Name ist Mirjam Holstein, Chefreporterin Politik beim Stern. Guten Tag, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Herr Mölling, ich muss mal ein bisschen uncharmant anfangen. Sie sind Jahrgang 1973. Sie gehören also noch zu den Jahrgängen, für die die Wehrpflicht noch galt, bevor sie dann 2011 ausgesetzt wurde. Was haben Sie denn damals gemacht? Wie haben Sie sich entschieden? Wehr oder Zivildienst? Und was mich auch interessieren würde, wie blicken Sie heute auf diese Entscheidung?
Ja, also ich habe mich entschieden, Zivildienst zu machen. Warum? Eigentlich wollte ich Berufssoldat werden. Entweder Flugzeug fliegen oder Hubschrauber fliegen. Das war das Ding. Und da gar nicht nur aus dem Traum heraus, weil ich das Fliegen gut fand und bis heute gut finde und mir das viel Spaß macht. Sondern auch, weil ich dachte, okay, das ist was, wofür ich bereit bin, mich einzusetzen. Ja, also Kalter Krieg, den wir damals gehabt haben. Und dann, mittendrin quasi, ich glaube, da war ich irgendwie im ersten Lehrjahr oder so, war der Kalte Krieg vorbei. So, das heißt, die Begründung für, warum bin ich eigentlich bereit, so einen Beruf zu ergreifen und damit auch mein Leben aufs Spiel zu setzen und so weiter und so fort, der entfiel auf einmal. Und die Wehrpflicht wurde immer weiter runtergefahren. Das war eigentlich im Grunde nicht mehr attraktiv. Und ich habe dann gesagt, na, ich will eigentlich lieber was Anständiges lernen in der Zeit und mit einem Beruf rausgehen. Und dann bin ich dann damals in den Rettungsdienst zu den Johannitern gegangen, weil ich damals da eine Ausbildung gekriegt habe, mit der ich dann später weitermachen konnte. Da konnte man in Studienzeiten gut Geld verdienen. Aber es war auch was, wo ich gedacht habe, okay, da hast du wenigstens was. Dann nimmst du was mit nach Hause, anstatt in den Wehrdienst zu gehen, wo keiner mehr so richtig wusste, so, warum mache ich das jetzt eigentlich?
Wie gucken Sie denn heute auf diese Entscheidung? Würden Sie sagen, würden Sie heute nochmal genauso wieder machen?
Der Aspekt, auf den ich, glaube ich, gucke, ist, also ich habe mich damals sehr viel damit auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob das jeder macht, aber ich würde es jedem erstmal unterstellen. Das heißt, man macht sich das nicht einfach, diese Entscheidung. Es ist gut, diese Entscheidung zu haben, weil es wirklich, weil man sich damit auseinandersetzen muss. Und der wichtigste Aspekt für mich bis heute ist, es ist nicht so, dass junge Menschen nicht bereit sind, in den Wehrdienst zu gehen und damit potenziell auch gefährliche Dinge zu tun. Es ist die Frage, kann ich die mitnehmen und gibt es eine Motivation dafür? Also was motiviert die eigentlich? Und das ist, glaube ich, was wir vielleicht in der heutigen Debatte viel stärker brauchen, nämlich die Frage, was ist das geistige Bild vor meinem Auge, warum ich diesen Job eigentlich mache? Es ist nicht der Kühlschrank auf der Stube, sondern das ist irgendwas Größeres. Und so haben wir damals, wir waren jung und haben gedacht, Mensch, wir können wirklich was tun, wir werden gebraucht. Und wir wollen das auch tun. Und ich glaube, dass das jede Generation so hat.
Da wollen wir gleich nochmal mehr darüber sprechen, wie diese Motivation gelingen müsste, um auch mehr junge Menschen für die Bundeswehr einzulocken. Ich wollte aber erstmal nochmal meine uncharmante Frage nach Ihrem Alter bzw. die Anspielung auf Ihr Alter ein bisschen ausgleichen. Ich bin ja noch älter. Ich bin Jahrgang 1970. Als Frau musste ich nicht dienen, aber als ich Kind war, mussten Wehrdienstverweigerer ihre Haltung sogar noch in richtigen Anhörungen verteidigen. Also wie so Gerichtsprozesse. Und wer da nicht von seiner pazifistischen Grundhaltung überzeugen konnte, der wurde nämlich trotzdem eingezogen. Ich habe das deswegen mitbekommen, weil mein Vater als Pfarrer solchen Betroffenen seelsorgerischen Beistand geleistet hat. Und er hat dann manchmal am Abendbrottisch erzählt, welche Fragen da so gestellt wurden. Und eine habe ich noch in Erinnerung, weil ich die so eindrücklich fand. Die lautete nämlich, sie gehen mit ihrer Freundin im Wald spazieren, als sie von einem Fremden angegriffen werden. Der will ihre Freundin vergewaltigen und zufällig haben sie eine Waffe zur Hand. Würden sie ihre Freundin verteidigen? Und wer da dann ja gesagt hat, der hat dann schon verloren gehabt. Der ist dann eingezogen worden, weil das war ja kein Pazifist. Aber erstmal weg vom damals hin zum heute. Die Frage nach der Motivation, wir sehen, dass eins der größten Probleme der Bundeswehr die Personalfrage ist. Sind momentan 183.000 Soldaten und Soldatinnen in der Bundeswehr, wobei der Frauenanteil relativ gering ist, bei 13,6%. Und wir stellen ja fest, diese Frage, diese Zahl bewegt sich seit Jahren mehr oder weniger auf diesem Niveau, obwohl schon die frühere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen 2017 eine Trendwende Personal ausgegeben hat. Und 2018 das Ziel, die Zahl der Soldaten und Soldatinnen bis 2031 auf insgesamt rund 203.000 zu steigern. Inzwischen ist die Zielvorgabe sogar eine noch höhere. Laut dem aktuellen Verteidigungsminister Boris Pistorius müsste die Truppe sogar auf 240.000 bis 260.000 bis zum Jahr 2035 aufwachsen. Da nochmal die Frage, geht das ohne eine Reaktivierung der Wehrpflicht? Glauben Sie, dass das nur durch Motivation, und dann wäre nochmal die Frage, welche Form von Motivation gelingen kann?
Ja, also jetzt springen wir quasi mitten rein ins Spaghetti-Knäuel, weil es geht ja nicht um die Motivation, in die Streitkräfte einzutreten, sondern es geht ja auch um die Motivation, da drin zu bleiben. Das heißt, das ist ja keine Zwangsehe, aus der sie nie wieder aussteigen können. Aber viele verkaufen das so und tun so, als ob sie, wenn sie einmal drin sind, dann werden sie sich schon irgendwie verlieben. It's not gonna happen. Und das ist, glaube ich, sogar der schlimmste Anteil an der ganzen Erzählung. Weil die Bundeswehr hat es bislang nicht geschafft, die Leute, die mal Ja gesagt haben, immer wieder von sich zu überzeugen und zu sagen, warum liebe ich dich eigentlich noch, liebe Bundeswehr? Und das ist das größte Problem. Und ich spiele das sehr stark über diese Begrifflichkeit, weil es ist ein besonderer Beruf, glaube ich. Den muss man machen wollen. Aber sie können es halt auch wirklich jemandem schwer machen, diesen Beruf machen zu wollen. Und das ist, glaube ich, was, wo ich zurzeit die Gefahr sehe, dass wenn wir in den Pflichtdienst gehen, dass wir dann im Grunde genommen dem Personalwesen der Bundeswehr sagen, legt euch mal wieder hin. Die kommen jetzt ja sowieso. Und eure Fantasie darüber, dass die ja auch alle bleiben, die erfüllt sich dann automatisch. Und wir werden viel zu spät merken, dass das eben nicht funktioniert hat. Die Bundeswehr hat eine lange Geschichte der misslungenen Werbe- und Haltekampagnen hinter sich. Und sie schafft es nicht, die Personaldecke zu steigern. Und das Einzige, was ihr jetzt einfällt, ist, na, wenn die nicht freiwillig kommen, dann zwinge ich sie halt eben dazu. Es gibt aus anderen Gründen schon, kann man sagen, klar, macht ein Zwangsdienst möglicherweise Sinn. Aber in der jetzigen Diskussion reden wir halt nur noch über die Frage Zwang oder Freiwilligkeit im Wehrdienst und nicht mehr über die Frage, was ist das größere Ganze, warum sollen die das eigentlich machen? Können wir die Leute nicht irgendwie mitnehmen bei der ganzen Geschichte? Weil sie wollen ja auch, dass die Leute dieses Land verteidigen. Und wenn die diese Motivation gar nicht haben, dann sind die potenziell schlechtere Soldatinnen und Soldaten.
Sie sprechen ja genau genommen jetzt zwei Aspekte an. Das eine sind die Reservisten, also die, die in der Bundeswehr waren, dann irgendwann sich entschieden haben, die Bundeswehr wieder zu verlassen, aber prinzipiell bereit sein könnten, weiter zur Verfügung zu stehen, um die sich ziemlich wenig gekümmert wurde. Das ist ja der eine Aspekt. Und das andere, worauf Sie, glaube ich, hauptsächlich abgezielt haben, ist, dass die Zahl der Abbrecherquote auch immer noch relativ hoch ist, wenn Leute, junge Leute erstmal zur Bundeswehr gekommen sind. Und dann kommt ja auch nochmal dazu, dass sozusagen sowohl altersbedingt als auch, weil sich jemand nur als Zeitsoldat verpflichtet hat, jedes Jahr auch rund 20.000 Menschen die Bundeswehr wieder verlassen. Also das muss ja auch erstmal aufgefüllt werden.
Ja.
Nun gab es ja, Sie haben es angesprochen, sehr viele Kampagnen, auch sehr markige Kampagnen. Die Bundeswehr geht in die Schulen rein, versucht da zu werben. Warum klappt das nicht? Also da wird ja mal versucht, dieses Abenteuer, das große Ganze zu beschwören, aber das verfängt einfach auch noch nicht in dem Maß, in dem es die Bundeswehr bräuchte.
Ja, jetzt gehen wir immer tiefer sozusagen in das Spaghetti-Knäuel rein. Aber eins muss man, glaube ich, vorwegschieben. Die Bundeswehr geht nicht in Schulen, um zu werben. Das ist ein völlig falsches Bild, was in der Öffentlichkeit entstanden ist. Die Bundeswehr darf nicht in der Schule für sich werben. Sie kann auf Berufsmessen werben, so wie das die Polizei und die Feuerwehr auch macht. Aber sie macht auch in Ermangelung anderer Lehrkompetenzen im Lehrkörper sicherheitspolitische Grundausbildung in der Schule. Das kann man jetzt im Prinzip gut oder schlecht finden, aber sie macht eben keine Personalwerbung in der Schule.
Werbung.
This is the new Weight Watchers, built for real life and real results, no matter what mode you're in. Maddie went all in for her big day and lost 33 pounds. Emily lost 85 pounds and hit her goal while still living her life.
Weight Watchers gave me the tools and I feel amazing.
Join the millions of members and lose weight with the number one doctor-recommended weight loss program.
I'm able to live my life and still hit my goals.
Lose more at weightwatchers.com.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Da würde ich jetzt sagen, offiziell natürlich nicht, aber klar, es ist eine Informationsveranstaltung und da steckt natürlich auch immer, also sie werben nicht gezielt, aber natürlich ist das auch eine Form von Werbung, wenn man es genau nimmt.
No? Weiß ich nicht. Also also gerade weil das so ein beliebtes Stereotyp ist, finde ich, dann müssen wir uns jemanden ranholen, der sowas macht. Und der sagt, welche Grenzen er dabei einhalten muss. Denn Sie müssen sich vorstellen, Sie haben in den meisten Fällen keinen sehr freundlichen Lehrkörper. Sogar ideologische Kämpfe an Schulen, ob man das überhaupt machen sollte. Und wenn Sie dann natürlich so jemanden oder dem Lehrkörper die Gelegenheit geben, gute Argumente gegen Sie zu finden, dann sind Sie das jetzt mal in der Schule gewesen. Und ich glaube, das ist genau das, wo dann die Soldatinnen und Soldaten sich sehr klar daran halten, was sie machen dürfen im Unterricht und was nicht, damit ihnen genau das nicht unterstellt wird. Zum Thema dieser Personalkörper der Bundeswehr, der lebt. Genau, Sie haben es eben geschrieben, da gehen Leute rein, da gehen Leute raus. Und da gibt es ganz, ganz viele Probleme damit. Das erste Problem ist, wir haben Leute, die verlassen die Bundeswehr, obwohl sie noch länger arbeiten könnten. Denen könnte man eine andere Form von Anstellung bieten. Das sind Leute, die möchten eigentlich gerne bleiben. Aber wir finden keine Wege, die besser anzustellen. Die Bundeswehr braucht Leute, das ist ein anderes Problem, braucht Leute, die sie nicht bezahlen kann. IT-Spezialisten zum Beispiel. Da gibt es dann wilde Konstruktionen, wie die bezahlt werden, weil sie auf dem freien Markt mit dem Gehalt, das sie in der Bundeswehr bekommen, alle sagen, sorry, aber dafür stehe ich am wirklichen morgens nicht auf. Und ich kann das verstehen. Ja, also sie können einen besseren Job haben, mit mehr Geld und mehr Freiraum und einem attraktiveren Arbeitgeber. Warum sollten sie das machen? Also die Bundeswehr ist auf dem Arbeitsmarkt. Und sucht auf dem freien Arbeitsmarkt Leute. Und es gibt viele andere Berufe, die noch in diese Bereiche reingehen. Es gibt auch Berufe in unteren Segmenten, also Koch, Gabelstapler, Fahrer, sowas in die Richtung, die auch nicht in die Bundeswehr gehen, weil die sagen, warum soll ich mich in Gefahr begeben und möglicherweise in den Bundeswehreinsatz gehen und damit Leib und Leben riskieren für eben wieder so wenig Geld bei der ganzen Geschichte. Also so gibt es schon mal in dem allgemeinen Personalkörper relativ viele Probleme, ohne dass wir jetzt das Thema Wehrpflicht noch haben. Jetzt springe ich mal da rein. Das Rekrutieren von Soldatinnen und Soldaten über die Wehrpflicht, das funktioniert nur so lala. Also das heißt, wir haben zurzeit zwei Aufgaben. Auf der einen Seite soll über die Wehrpflicht sollen die Längerdienenden geworben werden und auf der anderen Seite die Reserve soll aufwachsen. Das sind zwei unterschiedliche Aufgaben. Die sollen aus dem gleichen Personalpool, nämlich der Rekrutierten oder Zwangs- oder freiwillig Rekrutierten, entstehen. Es gibt offensichtlich eine Faustformel, dass 20% aus diesem Pool der Rekrutierten in den Streitkräften bleiben, also Längerdienende werden. Das ist gut und schlecht, aber es ist offensichtlich eine relativ feste, konstante Zahl. Das heißt, also Sie können sich schon überlegen, wie viel müssen Sie zusätzlich rekrutieren, um dann irgendwann mal in 2035 Ihre 260.000 Menschen im Grunde genommen zu haben. Also, aber das ist erstmal sozusagen das Teil des Gesamtkonstrukts und es zeigt schon, dass diese Wehrpflichtdebatte mit Blick auf was will ich damit eigentlich alles erledigen, relativ komplex auf einmal wird. Und wir sind noch gar nicht bei der Frage der Motivation angekommen.
Hm. Nun ist es so, dass es noch niemand sich richtig traut zu sagen, wir brauchen eine Wehrpflicht, beziehungsweise einige Unionspolitiker trauen sich schon, aber ist sozusagen in dieser Koalition nicht machbar. Die SPD will unbedingt Freiwilligkeit haben und da werden so verschiedene Verrenkungen versucht, um irgendwie einen Weg, der noch nicht Wehrpflicht ist, aber irgendwie dahin hinzubekommen. Und das Jüngste war nun, dass noch vor der ersten Lesung des Gesetzesentwurfs für das neue Wehrdienstgesetz sich Vertreter, Fachpolitiker von Union und SPD auf einen Vorschlag verständigt hatten, dass man per Losverfahren aus der Jahrgangsgruppe der 18-Jährigen, die dann alle ab Januar kommenden Jahres einen Musterungsbogen bekommen sollen, den die Männer auch verpflichtend ausfüllen müssen, die Frauen nicht. Dafür bräuchte man eine Grundgesetzänderung, um auch Frauen einziehen zu können. Deswegen betrifft es erstmal nur die Männer. Die Frauen bekommen den Musterungsbogen auch, sind aber nicht verpflichtet, ihn auszufüllen. Aus dieser Gruppe soll, so der Vorschlag der Fachpolitiker, per Losverfahren diejenigen ausgelost werden, die sich dann mustern lassen müssen. Dieser Vorschlag ist sozusagen letzte Woche in einer Fraktionssitzung der SPD implodiert, unter anderem auch deshalb, weil Verteidigungsminister Boris Pistorius gar nichts davon hält. Die Kritiker finden, dass so eine Form von, wie sie es nennen, Lotteriespiel absurd sei. Und dämlich obendrein, weil man dann gar keine Besten, sondern eine Zufallsauslese hätte. Andere Politiker, wie die Fachpolitiker, die es vorgeschlagen haben, natürlich naturgemäß Norbert Röttgen oder Siemtje Möller, die sagen, das ist doch nur gerecht, wenn so ausgelost wird. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Also Gerechtigkeit kann man in sehr viele unterschiedliche Richtungen gehen. Also es gibt eine Form von Losgerechtigkeit, die kennen wir in anderen Verfahren auch, bei Besetzung von Schulplätzen, von Studienplätzen. Also dass dieses Verfahren jetzt generell unfair ist, ist, glaube ich, Quatsch. Die Frage ist, was wollen Sie erreichen? Also wollen Sie Gerechtigkeit im Sinne von, alle haben die gleiche Chance gezogen zu werden? Dann ist ein Losverfahren, ich bin kein Jurist, aber würde ich sagen, okay. Wollen Sie eine Bestenauslese? Ja, dann müssen Sie Leute erstmal alle mustern. Und da müssen Sie aber auch vorher festgelegt haben, was ist denn eigentlich best? Also ist best physischer Status 100% oder was brauche ich denn eigentlich? Zu meinen Zeiten war das relativ einfach. Da hatten Sie ein Musterungsschema von 1 bis 5, also T1 bis T5. T1 war super. Ich konnte damals kein Pilot werden, weil ich T2 gemustert werde, konnte also höchstens Hubschrauber fliegen. So, dann wissen Sie aber auch schon mal, wo Sie sozusagen einsortiert werden können. Und es gibt wahrscheinlich viele andere Gerechtigkeitsaspekte, die dann auch noch irgendwie damit reinfallen. Es gab dann das Aspekt, wenn Sie dritter Sohn sind, dann brauchen Sie nicht mehr, weil das sozusagen auch eine Belastung für die Familie ist. Ne? Alles das kommt jetzt wieder unter einem enormen Zeitdruck und unter einer Politiktaktik hier in Berlin, die sich selber, glaube ich, kann das nur so emotional sagen, sowas von ins Knie binder, weil er schon geschossen hat, durch diese Diskussion, die man in der Öffentlichkeit führt und damit ganz viele andere Optionen im Sondieren schon mal erstmal ausgeschlossen hat. Jetzt geht es nur noch um die Frage, also die Union will auf Biegen und Brechen durchsetzen, dass sie eine Pflicht kriegt. So, die SPD will unbedingt auf der Freiwilligkeit bleiben. Und jetzt verhandelt man hin und her und man verliert vor allen Dingen eins, Zeit. Zeit und man hat einen schlechten Eindruck. Zeit für die Gesamtregierung, die eine Transformationsagenda durchbringen will. Und Zeit, um erstmal anzufangen, überhaupt auch die Erfassung der jungen Leute durchführen zu können. Denn es ist ja jetzt nicht so, dass heute schon alles da draußen steht und leere Kasernen nur noch darauf warten, dass junge Menschen, vor allen Dingen junge Männer, da irgendwie einrücken. Alles das wird ja parallel gerade hochgefahren. Also von daher, meine Hoffnung war bis vor zwei Wochen, dass wir erstmal ein vielleicht schlechtes Gesetz am Anfang kriegen und dann können wir schon mal loslaufen und haben dann vielleicht nochmal ein halbes Jahr Zeit, darüber zu reden, wie motiviere ich denn wirklich Menschen dazu? Und was sind denn eigentlich die bisherigen Anstrengungen der Bundeswehr gewesen? Was hat die auch noch nicht versucht? Und wo liegt da möglicherweise noch Potenzial, um diese Frage, die sie gestellt haben und die uns ja alle irgendwie bewegt, geht es mit Zwangsdienst oder geht es ohne Zwangsdienst, um die beantworten zu können? Aber jetzt, wir reden gar nicht mehr, warum denn überhaupt dieser Zwangsdienst notwendig ist. Sondern es ist sozusagen, wir verlegen uns schon wieder nur auf das Instrument und sagen, das ist es jetzt. So, und jetzt musst du dich entscheiden, ja oder nein. Und die weiteren Möglichkeiten haben wir noch überhaupt nicht eruiert in dem Zusammenhang. Das finde ich eine sehr erstaunliche Diskussion, die wir zum jetzigen Zeitpunkt haben. Ich kann das verstehen, weil solche Themen wie Gesellschaftsjahr und Dienst für alle kommen eher aus der Opposition, also kommen von den Grünen. Deswegen will man das jetzt in der jetzigen Diskussion vielleicht nicht haben. Aber ehrlich gesagt, wenn wir gleichzeitig sagen, wir laufen hier auf einen großen Konflikt möglicherweise mit Russland zu und wir schauen uns dann die Optionen nicht ordentlich an, dann halte ich das auch nicht als die verantwortungsvollste Position.
Weil Sie es gerade erwähnt haben, Stichwort verpflichtendes Gesellschaftsjahr, das ist ein Vorschlag, der jetzt von den Grünen kam. Der soll für alle unter 28 gelten, dass sie eben zu einem verpflichtenden Jahr für Deutschland herangezogen werden, was sie dann aber sowohl in der Bundeswehr als auch im zivilen Bereich, in sozialen Einrichtungen, in ökologisch orientierten Einrichtungen absolvieren könnten. Der hätte natürlich den Charme, dass man sowohl Männer als auch Frauen dazu verpflichten könnte. Junge Leute würden wahrscheinlich dagegen argumentieren, dass es für sie immer noch ein Zwang ist, zu einem verpflichtenden Jahr, was viele eben nicht wollen. Was glauben Sie trotzdem, dass es funktionieren könnte oder dass es eine Lösung wäre?
Also erstens ist es so, wenn Sie die Wehrpflicht wieder einführen, da müssen sie auch einen Ersatzdienst wieder einführen. Da kommen sie gar nicht drum rum. Das ist sozusagen Verfassungsgrundlage. Und ob sie das
betrifft ja aber nur die Männer.
Das stimmt, das betrifft nur die Männer. Wenn Frauen mit reinkämen, würde das sozusagen aber auch mit dabei sein. Also wir haben ich will es mal nochmal so rum versuchen, wir haben eine total verschränkte Gerechtigkeitsdebatte, die was jetzt damit zu tun hat. Jetzt geht es um Gerechtigkeit oder um mehr Auswahl in dem Altersband. Ich kann natürlich auch mein Personalbedarf ganz anders definieren. Ich kann nochmal vom Konflikt herkommen und sagen, was brauche ich denn eigentlich alles hier an Fähigkeit? Und betrifft das wirklich nur diejenigen bis 28, wo ich sagen würde, nee, das tut es nicht. Und wenn wir in andere Länder gucken, dann haben die das schon lange verstanden. Bei denen ist jeder männlich, weiblich, divers von 16 bis 66 oder 99, ist egal, geschult zu wissen, was im Konfliktfall zu tun ist. Also diese Luxusdiskussion nach dem Motto, naja, ne, wir machen das jetzt mal nur für einen bestimmten Teil der Gesellschaft, das tut so, als ob der Rest der Gesellschaft damit nichts zu tun hätte. Und wir sehen ja gerade, dass er es sehr wohl hat. Wir brauchen auch den anderen Teil, die anderen zwei Drittel der Gesellschaft, die aktiv an der Verteidigung dieses Landes teilnehmen. Die müssen wissen, worum es geht. Es gibt einen schönen Spruch bei den Finnen, die sagen, jeder muss für 3 Tage in der Lage sein, sich alleine zu versorgen, weil in einem Kriegs- oder Krisenfall hat der Staat was anderes zu tun, als sich um jeden Einzelnen zu kümmern. Also wir müssen auch unsere Menschen, auch die jenseits der 28, in die Lage versetzen, sich um sich selber und um andere zu kümmern. Und das, so würde ich daraus meine Geschichte spinnen und nicht sagen, das ist ein Zwangsdienst. Mhm. Das ist aus meiner Sicht eine Verpflichtung für alle, die und der muss jeder in seinem Leben nachkommen.
Wie würde das konkret aussehen? Also die Schweden haben ja so verpflichtende quasi Zivilübungen für den Ernstfall. In anderen Ländern auch. Würden Sie sich sowas auch vorstellen für eine bestimmte Zeitspanne?
Ich stelle mir das vor, dass das ab, also wenn ich es mir wünschen dürfte, so ab sofort jeder von 16 bis 65 muss über seine gesamte Lebensspanne mindestens 2 Jahre in der Gesamtverteidigung des Landes teilgenommen haben. Das können Sie in 3 Monatsscheiben machen, das können Sie in 2 Jahren im Zivildienst machen, 2 Jahre im Wehrdienst machen oder was auch immer. Darüber haben Sie eine große Möglichkeit, das anzupassen, aber Sie haben die Verpflichtung für alle. Das heißt, Sie haben die gesamten Gerechtigkeitsdebatten. Nur Männer, das ist ungerecht gegenüber den Frauen. Nur die jüngere Generation, das ist ungerecht gegenüber den anderen. Das haben sie damit alles abgeräumt. Es ist eine solidarische Gesellschaftsaufgabe und nichts anderes kann es sein, denn dieses Land besteht ja aus allen Menschen, die da sind. Also deswegen ist es eine total schräge Nummer. Ich glaube, wir haben im Grunde genommen mit der derzeitigen Wehrdienst- und Zwangsdebatte haben wir eine Angstdebatte. Die wir gerade führen, nämlich es könnte sein, wenn wir die jungen Leute fragen, dass die sagen, nee, wollen wir nicht. Und lieber die Antwort nicht kriegen, sondern gleich in die Diskussion des Zwangsdienstes einführen. Es ist jetzt nicht so, dass die SPD aus meiner Sicht die Verfechterin der liberalen Freiheiten in diesem Zusammenhang ist. Ne? Also hier wird auch Wählerklientel bedient. Und alles das können sie abräumen, wenn sie sagen, nee, sorry, das ist eine Aufgabe, die geht tatsächlich alle an. Also natürlich muss meine Mutter auch wissen, wo sie hingehen kann, um im Zweifelsfalle Wasser, Strom und andere Dinge zu bekommen. Wenn sie in andere Länder gehen, da kriegen sie eine Einweisung in den Zivilschutz. Wenn sie in einen Ort ziehen, dann heißt es so, pass auf, hier ist der Bunker. Im Falle einer Krise kannst du da und da hinkommen. Wir leisten uns den Luxus und damit auch den Weg ins Chaos, dass wir unsere Bevölkerung davon bislang frei halten. Das Einzige, was wir jetzt haben, das ist schon mal ganz gut, ist hier die neue persönliche Checkliste des Bundesinnenministeriums für die Versorgung im Krisenfall. Das ist schon mal gut, aber das ist noch kein Real Life.
Sehr interessanter Vorschlag, Herr Mölling. Ich würde aber gerne trotzdem noch mal den Blick ein bisschen auf die Bundeswehr verengen wollen und andere Vorschläge jenseits der Wehrpflicht, die auch ein bisschen kursierten in den letzten Monaten, aufgreifen wollen. Der eine ist, dass man EU-Ausländer zur Bundeswehr zulassen sollte. Es gibt Länder, die machen das bereits, dass EU-Ausländer in den nationalen Streitkräften dienen können. Dänemark, Belgien, Irland zum Beispiel. In Deutschland wurde immer mal wieder drüber nachgedacht, aber letztendlich hat sich das nie konkretisiert. Wäre das eine gute Idee?
Werbung.
This is the new Weight Watchers, built for real life and real results, no matter what mode you're in. Maddie went all in for her big day and lost 33 pounds. Emily lost 85 pounds and hit her goal while still living her life.
Weight Watchers gave me the tools and I feel amazing.
Join the millions of members and lose weight with the number one doctor-recommended weight loss program.
I'm able to live my life and still hit my goals.
Lose more at weightwatchers.com.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
Also, es gibt wie immer Gegenargumente, die sind, naja, wenn wir das machen, dann nehmen wir anderen die Soldaten weg, weil das Lohnniveau bei uns relativ hoch ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man sollte zum jetzigen Zeitpunkt offen sein für viele unterschiedliche Lösungen. Ich glaube aber auch, dass es Möglichkeiten gibt, wir hatten eben schon drüber gesprochen, Zeitsoldaten länger in der Truppe zu halten, wenn ich flexiblere Dienstschemata einbauen kann. Und da steht sich, glaube ich, im Grunde genommen auf der einen Seite die Bundeswehr und auf der anderen Seite der deutsche Bürokratie- und Beamtenapparat selber auf den Füßen, Weil natürlich können sie nicht einfach ein neues Laufbahnsystem in der Bundeswehr einführen, das bei den anderen, also bei der Polizei und bei der Feuerwehr sozusagen, sich nicht widerspiegelt. Also weil das ja klassische Beamtenschemata sind. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja, dass die Bundeswehr sich tierisch verrenken muss, um überhaupt ihre Stellen zu füllen. Das heißt, ich glaube, da ist ein Reality-Check und auch das Ausloten von mehr Möglichkeiten dringend erforderlich. Mein Eindruck, warum das nicht passiert ist, ist, weil die Bundeswehr in ihrem eigenen Saft schmort und an dieses Thema Personal niemanden anderes dran lassen möchte, offensichtlich. Es gibt bis heute keine belastbaren Zahlen, was der Bedarf der Bundeswehr in unterschiedlichen Bereichen ist. Man hat ein bisschen Zahlen vom Wehrbeauftragten. Es gibt hier und da mal ein paar andere kurzfristige Bestandsaufnahmen, aber eine systematische Analyse der Personaldecke und der Personalgründe, die sucht man bei diesem sensiblen und sensibelsten Thema. Denn, also neue Panzer, kalten Stahl, der ist einfach. Der ist nämlich willenlos. Aber sie müssen ja die Menschen haben, die den Willen haben, diesen kalten Stahl zu bedienen. Und das ist aus meiner Sicht das größte Problem, das die Bundeswehr hat. Rüsten können wir ohne Probleme, aber wenn wir die Soldaten nicht haben, haben wir ein Riesenproblem in dem Zusammenhang. Und darüber ist man offensichtlich nicht bereit, innerhalb der Bundeswehr die Informationen zur Verfügung zu stellen, die es für eine öffentliche Diskussion, für eine informierte öffentliche Diskussion wirklich braucht.
Es gab noch eine andere Idee, die stammte vom Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter von der CDU, nämlich, dass man Migranten, die ein verpflichtendes Jahr bei der Bundeswehr absolvieren, dafür dann die deutsche Staatsbürgerschaft versprechen könnte. Wäre das auch sowas, wo Sie sagen würden, ja, warum nicht? Auch mal ein bisschen über unkonventionelle Wege nachdenken, vielleicht auch was, was dann zur Integration beitragen könnte?
Ich würde es erstmal nicht ausschließen. Ich glaube, man muss dann näher definieren, von welchen Menschen reden wir denn hier eigentlich. Also Sie haben ja andere Modelle, da funktioniert das ein bisschen anders, wo Sie quasi auch also in der französischen Fremdenlegion die französische Staatsangehörigkeit bekommen, wenn Sie in dieser Einheit gedient haben, die aber im Grunde genommen irgendwo zwischen Söldnertruppe und Staatstruppe changiert und damit letztendlich auch in der Lage ist, ja, letztendlich auch Verbrecher möglicherweise aufzunehmen. Und die Frage ist, ist das für uns machbar? Nicht nur gesetzlich machbar, sondern auch sozusagen moralisch machbar? Und kann die Truppe solche Menschen absorbieren? Also sind die in der Lage, andere zu integrieren? Auch da stehen wir da und denken so, ja, wir wissen es nicht. Wir kriegen immer mal wieder den einen oder anderen Skandal mit. Aber das ist natürlich, die Frage ist, ist das repräsentativ für die innere Haltung und die Solidarität und Kameradschaft innerhalb der Truppe? Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
Es gibt ein Gegenargument gegen einen zu schnellen Aufwuchs der Bundeswehr, auch gegen eine Reaktivierung der Wehrpflicht, nämlich dass momentan einfach nicht genügend Infrastruktur vorhanden ist, weil viele Kasernen im Zuge des Ende des Kalten Krieges dann veräußert wurden und da eben einfach nicht mehr genügend Raum auch zur Verfügung steht. Was halten Sie davon? Von diesem Argument.
Das ist so ein klassisches Status Quo-Argument, wo man sagt, naja, weil es heute nicht geht, kann es morgen auch nicht gehen. Wir sehen ja, dass die Aktivitäten da sind. Ne? Also dass man, natürlich sind die Leute, die im Verteidigungsministerium sitzen, nicht doof und drehen Däumchen. Die haben sich schon überlegt, wenn ich das erfüllen will, wie viele Kasernen brauche ich, wie viele Ausbilder brauche ich und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt so mehrere, wenn man so will, so Pfade, die jetzt aufwachsen, da muss das Personal, also die Rekruten, die kommen, die Ausbilder, die kommen, die Kasernen, die kommen, das Material, das man zum Üben braucht, muss kommen. Aber das können Sie ja alles relativ einfach berechnen. Von daher, das ist ein Argument, wo ich sagen würde, das ist nicht zulässig. Wir müssen ja die Wehrerfassung, das ist das Erste, was wir haben müssen, um schrittweise überhaupt die Leute erfassen zu können und dann reinzuholen. Also das ist so ein total schräges Argument. Das verhindert ja jegliche Form von Weiterentwicklung. Dass das jetzt am Anfang ein bisschen knarzen wird, das finde ich total normal. Ja, wir machen hier was tatsächlich einzigartig ist, nämlich eine Bundeswehr wieder aufbauen im laufenden Betrieb. Ich hatte das eben schon gesagt, die Ausbilder müssen ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, die werden aus dem laufenden Betrieb rausgeholt. Auch das gehört mit zum Regelkreis auch mit dazu. Wenn sie zu viel Ausbilder rausziehen, dann fehlen die ihnen wiederum in der kämpfenden Truppe. Weil wo kommen die Ausbilder sonst her? Aber das, da bin ich mir jetzt relativ sicher, das hat die Bundeswehr auf dem Schirm. diesen Anteil. Das ist aber mehr auch so, wie soll man sagen, eher so technokratisch. Da gibt es viele Fragen, die man sich stellen kann, wenn man jetzt neue Kasernen baut. Wie passen die ins Stadtbild? Mache ich die auf der grünen Wiese oder baue ich die gleich? Wie integriere ich die Leute? Sind die Heimschläfer oder wie mache ich das eigentlich? Was ist die beste Art von städtebaulicher Maßnahme, um die richtig zu integrieren und damit auch eine Akzeptanz der Bundeswehr in der Gesellschaft zu stärken? Das sind alles, glaube ich, total wichtige Fragen. Sie sind aber, glaube ich, tatsächlich erstmal nachgeordnet der Frage, wie hole ich die Leute denn eigentlich und warum kommen die und warum bleiben die? Um den Zwang überhaupt nicht notwendig zu machen.
Dann hatte ich eigentlich nur noch eine Frage zum Abschluss. Es gibt verschiedene Prognosen, denen zufolge wir ab 2029 spätestens mit dem russischen Angriff auf NATO-Gebiet rechnen müssten. Sagen einige sogar schon vorher. Ich glaube, es ist sicher, wir können sicher sagen, dass wir nicht ewig Zeit haben, um die Bundeswehr verteidigungsbereit zu machen angesichts der derzeitigen Lage. Vor dem Hintergrund über das wir gerade gesprochen haben, wie zuversichtlich sind Sie, dass das uns gelingen kann?
Also ich bin zurzeit skeptisch, weil ich den Eindruck habe, dass wir schon wieder ein halbes Jahr verloren haben. Wir haben eine historische Verfassungsänderung mit dem Abschaffen der Schuldenbremse gehabt und sind dann wieder in so einen Normalbetrieb zurückverfallen. Ne? Also Haushalt erst nach der Sommerpause etc. etc. Mit so einem historischen Antritt hätte man auch einen Sonderhaushalt direkt danach, nach der Verfassungsänderung und nach Inauguration der neuen Bundesregierung sofort machen können, um das Signal auch zu senden, wir verlieren keine Zeit. Wir haben ein halbes Jahr verloren. Ich hatte vor ein paar Wochen ein wunderbares Gespräch und der Gesprächspartner sagte, naja, Herr Mölling, ist Halbzeit. Ne, also Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz bis jetzt und dann bis 2029. Wir sind genau in der Mitte. Was haben wir denn geschafft? So, und das kann jetzt jeder selber bewerten und mit welcher Geschwindigkeit wir das schaffen. Und da ist Personal sicherlich nur ein Problem, aber es ist ein wesentliches Problem in dem Zusammenhang. Und man muss auch immer sagen, wir haben uns natürlich sehr eingerichtet in den letzten Jahrzehnten in der Politik des Nichthandelns. In dem Ergebnis, dass wir dann immer schlechtere Handlungsoptionen haben. Also zu glauben, wir hätten die Wahl zwischen Wehrpflicht und keine Wehrpflicht und das wäre folgenlos, nee, das kann die Folge haben, dass nachher in einem Spannungs- oder Verteidigungsfall schlecht ausgebildete junge Männer zwangsverpflichtet werden müssen und ihre Wahrscheinlichkeit, in einen Konflikt zu gehen, a, viel höher ist und die Wahrscheinlichkeit, da lebend rauszukommen, b, sehr viel geringer ist. Finde ich, ehrlich gesagt, unter uns eine sehr schlechte Option. Dass das der Wohlfühlpolitik einiger Parteien nicht zuträglich ist, verstehe ich. Aber es ist dann auch in einer gewissen Art und Weise inkonsequent zu sagen, wir wollen die Bundeswehr ausstatten. Wir denken das aber nicht bis zu Ende, weil wir immer noch an irgendwelchen Entspannungspolitik-Fantasien festhängen.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Mölling.
Sehr gerne.
Das war die Lage für heute. Kommenden Donnerstag, 30. Oktober, können Sie die nächste Folge hören. Dann aber wirklich wieder mit meinem Kollegen Steffen Gassel. Den hatte ich eigentlich schon in der letzten Woche angekündigt. Wenn Sie bis dahin, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Kommentar oder eine Anmerkung zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie mir gern an miriam.holstein@stern.de. Bis dahin.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Werbung.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s.
Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects.
With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
Better results, expert support, lose more weight, make it last. Get started today for as low as $25 at WeightWatchers.com.
Werbung Ende.